Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Die Frage der Politik und der Sicherheit habe ich vor der Sendung auch mit Peter Filzmaier diskutiert. Der Politikwissenschaftler von der Uni Krems ist der Politikerklärer Österreichs. Immer wieder beschäftigt er sich auch mit Sport und seiner politischen Seite. Ich wollte von ihm wissen, was die Teilnahme Georgiens und der Ukraine als direkt am Krieg beteiligtes Land für diese EM bedeuten.
Sportereignisse generell und erst recht etwas so Populäres wie die Fußball-Europameisterschaft sind immer auch die größtmögliche Bühne für Politik. Das war bei Fußball-Europameisterschaften beispielsweise, als Lettland relativ knapp nach der Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion dabei war. Und das ist jetzt natürlich die Frage der Ukraine, genauso wie angesichts der politischen Ereignisse dort in Georgien.
Heißt das auch, dass eine Politisierung, wenn man sie verhindern möchte, von der UEFA eigentlich gar nicht zu verhindern ist?
Die Legende vom angeblich unpolitischen Sport ist schlicht und einfach objektiv Unsinn. Es ist deshalb Unsinn schon, weil die UEFA ja selbst in ihren Statuten, und zwar in sehr vorderen Paragraphen 2 und 3, politische Ziele, wie beispielsweise Antidiskriminierung, vorgibt. Es gibt kaum etwas gesellschaftspolitisch Wichtigeres als das, und das ist auch positiv zu bewerten. Selbstverständlich wäre es dann aber naiv zu meinen, bei möglichen Negativaspekten, das beginnt bei der Sicherheitsfrage, wir erleben hoffentlich eine Europameisterschaft ohne Gewalt oder gar Terror und endet natürlich bei Nationalitätenkonflikten, die auch auf der Fußballbühne ausgetragen werden.
Naja, weil man sich ja wahrscheinlich auch in Antidiskriminierungsfragen erstmal gut darstellen kann und alles andere für die UEFA schwierig ist in der Positionierungsfrage am Ende.
Ob die UEFA sich in Antidiskriminierungsfragen wirklich gut verhält, darüber kann man trefflich streiten. Ich erinnere an die letzte Euro, wo es Proteste gegen die Diskriminierung homosexueller Menschen gab, wo beispielsweise auch in München das Stadion in Regenbogenfarben ja getaucht werden sollte und die UEFA das verboten hat. Das war weder verantwortungsvoll gehandelt noch kommunikationsstrategisch sinnvoll, denn dadurch hat das Thema ja, obwohl es die UEFA nicht wollte, noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber die UEFA hat Verpflichtung, sich auch politischen Fragen zu stellen. Natürlich nicht sich tagespolitisch zur Parteipolitik zu äußern, welche Partei in Deutschland gut oder schlecht ist. Das ist nicht Aufgabe eines Fußballverbandes, aber grundsätzliche politische Dinge und Krieg und Frieden gehört dazu, ist sehr wohl auch eine Aufgabe des Fußballverbandes.
Jetzt gibt es ja um die Stadien so eine sogenannte Bannmeile, 500 Meter rundherum darf man nicht demonstrieren, es darf keine politischen, auch keine religiösen Demonstrationen geben. Ist das nicht aus UEFA-Sicht aber trotzdem auch ein bisschen verständlich, dass man nicht sich für jedes Thema vor den Karren spannen lassen kann, weil diese Bühne ja schon sehr, sehr, sehr groß ist international?
Es ist immer eine Abwägung des wichtigen Grundrechts für Versammlungsfreiheit, also für Demonstrationen und Überlegungen, was dadurch sonst an Beeinträchtigungen oder gar Gefahren entsteht. Jetzt ist es verständlich, gerade wenn sehr viele Fußballfans, Stichwort Hooligans, irgendwo sind und es ohnehin schon eine Menge von Konflikten zu befrieden gibt, dass man hier einen Kompromiss sucht und so etwas, was wir eigentlich nur von Parlamenten kennen, eine Bannmeile definiert, wo Demonstrationen stattfinden können. Das ist nachvollziehbar, auch in Absprache mit den Veranstaltern, aber man soll das dann auch erklären und des Themas kann man sich ja trotzdem offensiv annehmen.
Aber wie sollte sich denn die UEFA verhalten? Heißt das, man müsste von UEFA-Seite auch offensiv in die Kommunikation gehen, wenn es wie vor 3 Jahren bei der letzten EM diese Thematiken gibt mit der Regenbogenbeleuchtung in München?
Man sollte sich offen erklären und vor allem nicht immer nur reagieren. Die UEFA sollte sich hier nicht an der FIFA orientieren, denn es gab ja Diskussionen nach dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine, wie man da reagieren soll. Da haben einzelne Fußballverbände, an vorderster Front beispielsweise Polen, aber auch das Mutterland des Fußballs England, gesagt, wir würden auf keinen Fall gegen eine russische Nationalmannschaft antreten. Die FIFA hat laviert und erst als man draufgekommen ist, das sind jetzt so viele, die sich hier distanzieren von Russland, dass man gar kein Turnier mehr durchführen könnte, denn Russland würde quasi gratis bis ins Finale durchspazieren, wenn keiner gegen sie antritt. Dann hat man sich endlich dazu durchgerungen, einen Angriffskrieg das zu nennen, was er ist. Und die UEFA sollte eben nicht diesem Beispiel folgen, egal ob es jetzt um Krieg und Frieden geht oder ob es um Fragen der Antidiskriminierung geht, des Rassismus letztlich.
Hat sich das Ihrer Beobachtung nach auch verändert, dass auch das Stadion, also sozusagen von innen heraus, dieses Geschäft Fußball, diese großen Turniere zu einer politischen Bühne geworden sind? Also die Debatten beispielsweise um Kapitänsbinden haben wir ja noch nicht so viele Jahre.
Es hat auch im Zeitalter neuer Medien, alles wird in Sekunden schnell über sogenannte soziale Medien verbreitet die Politik der Symbole natürlich zugenommen, weil es kein offizielles Pressefoto braucht, sondern jeder von uns im Stadion mit dem Handy Fotos machen kann. Und das multipliziert sich dann millionenfach. Aber gerade in Deutschland wäre es doch geradezu unsinnig, den politischen Aspekt des Fußballs zu leugnen. Als Deutschland 1954 Weltmeister wurde, in der Schweiz hieß es, wir sind wieder wer. Und die Fußballer und Trainer Sepp Herberger wurden als unverdächtige Helden gefeiert, weil bei Helden in Deutschland musste man natürlich 9 Jahre nach Kriegsende aufpassen, dass es keine Riesen-Nazis waren. Dass Herberger selbst schon 1933 der NSDAP beigetreten war, als Mitläufer, nicht etwa als Kriegsverbrecher, und unter dem Hitler-Regime schon Trainer war, das hat man dann unter den Tisch fallen lassen. Oder ich erinnere an das deutsche Sommermärchen 2006, als Angela Merkel kurz als Kanzlerin im Amt war und die gelungene Veranstaltung, wie man damals meinte, Bestechungsdebatten waren ja noch nicht auf dem Tapet, sowohl eine wirtschaftliche Positivstimmung bewirkt haben, als auch Angela Merkel zur Popularität verholfen haben. Und das hat dann gegipfelt am Höhepunkt ihrer Macht 2014, als sie in Brasilien beim WM-Titel gejubelt hat. Und noch viel schlimmer, sie war nachher in der Spielerkabine bei all den halbnackten Männern. Und gerade bei Merkel, einer Politikerin, die sich nicht inszeniert, war das schon riesig politisch. Und das werden wir auch wieder erleben vom Veranstalterland Deutschland.
Das ist ja auch was, eine Hoffnung, die sich auch mit diesem Turnier wieder verbindet, dass man das nochmal schafft wie 2006. Also das Wort Sommermärchen benutzt man ja nicht mehr so gerne auch in der öffentlichen Kommunikation nach den Affären. Aber trotzdem dieses Gefühl noch einmal schaffen, Deutschland weltoffen zu präsentieren. Sie sind Politikwissenschaftler, Sie beobachten diese Zusammenhänge. Die Welt ist ja eine andere geworden gegenüber 2006. Nicht nur der Krisen wegen, auch wegen der gesellschaftlichen Debatten, die immer mehr auseinander zu driften scheinen. Kann das wirklich gelingen, dass da nochmal so ein Impuls von so einem Fußballturnier ausgeht?
Es ist schwieriger, denn 2006 hat das Turnier in Deutschland in einem günstigen Zeitfenster stattgefunden. Der Kalte Krieg, also Ost-West-Konflikt als zentrale Konfliktformation war vorbei. Man musste also keine Angst mehr haben, dass jedes Sportereignis und damit auch jedes Fußballmatch zu einem Stellvertreterkrieg zwischen einer Mannschaft aus dem Ostblock und einer sogenannten westlichen Mannschaft wird. Und die heutigen vielfachen Konflikte, auch mit religiösen Hintergründen, als gesellschaftliche Polarisierung, Migrationsthemen etc., waren noch nicht in der Intensität. Da hat sich tatsächlich die Welt weitergedreht und nicht nur ins Gute. Jedes Thema führt zu einer extremen Polarisierung. Nur der Ausweg kann nicht sein, gerade nicht für Fußballverbände, aber auch nicht für uns Fans. Wir versuchen uns zu drücken. Das wäre die Vogel-Strauß-Politik, sondern das zugegeben schwierige Ziel muss sein, eine Versachlichung der Debatte. Denn was momentan passiert, beim Fußball vielleicht wenig überraschend, ist ein Riesenmeer mit meterhohen Wellen der Emotionen.
Aber diese Kraft des Fußballs, ist sie trotzdem noch da, dass man sagen kann, also Philipp Lahm, der Turnierdirektor, hat ja davon gesprochen, dass er sich wünscht, dass dieses Turnier zu einer Zeitenwende für ganz Europa wird, dass sich alle wieder hinter einem Thema versammeln können. Ist diese Kraft denn noch da, dass es da sowas gibt, auf das sich alle irgendwie zurückziehen und sagen, okay, jetzt sind wir 4 Wochen lang mal mit Fußball beschäftigt?
Theoretisch ist das möglich, in dem Sinn, dass man gesellschaftliche Themen im positiven Sinn beim Fußball anspricht, 4 Wochen lang, aber bitte auch darüber hinaus. Da geht es natürlich um Fußballwerte wie Fairness, wie Respekt, ungeachtet, ob ich juble über ein Tor meiner Mannschaft oder mich ärgere über ein Tor einer anderen Mannschaft, dass nachher Einigkeit demonstriert wird. Fußball hat auch eine Integrationsfunktion, denn es treten hier jetzt ja bei der Euro-Nationalmannschaften an, aber bis zu einem gewissen Grad ist das ja fast schon ein Anachronismus. Denn bei sehr vielen Mannschaften spielt die Mehrheit der Spieler im jeweiligen Ausland, in anderen großen europäischen Ligen, zum Beispiel im Fall der Österreicher, viele ja auch in Deutschland. Und das kann man schon auch positiv darstellen, aber eben nicht durch Verheimlichung oder Verniedlichung von politischen Konfliktthemen, sondern zu sagen, wofür man steht. Und ein Fußballverband, UEFA, gilt aber natürlich genauso für die nationalen Verbände, hat hier auch eine besondere Verantwortung, weil man muss ja die Frage stellen, als sich beispielsweise der polnische Verband und der englische Verband gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgesprochen haben und für Sanktionen gegen den russischen Fußballverband, da haben die Verbände in Deutschland und in Österreich zunächst einmal gar nichts gesagt. Wie kann man bei einem Thema wie Krieg und Frieden keine Meinung haben und nur mal abwarten, was die günstigere Position ist? Das ist dann auch nicht das, was der Politikwissenschaftler sich vorstellt.